Der kleine Charles ist am 19. Juni 1834 in England geboren. Er war der älteste Sohn von John und Eliza Spurgeon. Nach ihm sind noch 16 weitere Kinder zur Welt gekommen. Kurz nach dem ersten Geburtstag haben ihn seine Eltern zu den Grosseltern gebracht, die rund 30 Kilometer weiter entfernt gewohnt haben. Er hat bis zu seinem 5. Lebensjahr bei den Grosseltern gewohnt. Und auch später hat er viele glückliche Wochen bei seinen geliebten Grosseltern verbracht. Das Haus vom Grossvater war alt, windschief und abenteuerlich. Neben dem Wohnzimmerfenster sind Kletterrosen gewachsen. Die haben ihre Triebe durch die Murtüre ins Innere hineingedrückt, sodass im Wohnzimmer Rosen blüht haben. Sonst aber war es im Haus eher düster und in ein paar Zimmern sogar stockdunkel. In dieser Zeit mussten nämlich die Engländer eine Lichtsteuer zahlen. Ärmere Leute, die haben die Fenster von ihren Häusern von aussen zugenagelt mit Brettern. Dann haben sie Scheiben und Rahmen drauf gemalt, weil die Lichtsteuer, die hat man nur müssen zahlen, wenn es auch echte Fenster gsi sind. Und der Grossvater vom Pfarrer, ist Pfarrer gsi in einer kleinen Kirche. Und auch der hat nur ganz wenig Lohn bekommen. Und darum sind auch seine Fenster eins ums andere zugenagelt worden. Besonders gern hat der kleine Charles im Garten gespielt und sich versteckt. Auch Vögel, Hasen und Füchse hat er dort beobachten können. Sein Traum war es, ein mutiger Jäger zu werden. Schon als kleiner Bub hat er gern Bücher gelesen. Er hat schon früher gelernt zu lesen. Und manchmal hat er sich in schmale Zimmer mit den zugenagelten Fenstern hineingeschlichen, wo der Grossvater all seine kostbaren Bücher hatte. Es waren alte, schwere Bücher, die Charles fast nicht lupfen konnte. Er hat sich dann eins davon ausgesucht, hat sich auf den Boden gesetzt und hat stundenlang lesen. Seine Lieblingsgeschichte war die Pilgerreise zum Himmel. Er hat sie immer und immer wieder gelesen. Jeden Tag hat es im Haus der Grosseltern auch eine kurze Andacht gegeben. Der Charles durfte den Text aus der Bibel vorlesen. Und am Sonntag, wenn der Grossvater Predigt hatte, dann ist der kleine Charles in den Kanzeln rein, zu den Füßen vom Grossvater gehöckelt und hat so zugelassen. Und was der Grossvater gesagt hat, das hat ihm manchmal tief ins Herz hineingeredet. Einmal hat er eine kleine Flasche gesehen auf dem alten Kochel stehen. Und in dieser Flasche, da war ein Äpfel drin, der fast die ganze Flasche ausgefüllt hat. Wie kann das sein? Eigentlich hat er als Bub ja die Sachen im Haus nicht einfach anlangen. Aber die Neugierde hat ihm keine Ruhe gelassen. Er ist auf den Ofen gestiegen und hat nach dieser Flasche gegriffen. Es war ein Rätsel. Wie ist der Äpfel nur in die kleine Flasche hineingekommen? Er hat probiert, den Boden abzuschrauben, aber die Flasche hatte keinen Boden gehabt, den man abschrauben konnte. Das Rätsel ist geblieben. Als er mal im Garten gespielt hat, hat er eine kleine Flasche gesehen im Äpfelbaum hängen. Da hat er das Geheimnis entdeckt vom Äpfel in der Flasche. Der Äpfel ist hineingekommen, als er noch ganz klein war, und nachher in der Flasche hineingewachsen. Immer wieder hat der Charles später an den Äpfel in der Flasche gedacht. Bei den Menschen ist es doch genau so. Es ist gut, wenn Kinder schon ganz früh von Jesus hören. Dann können sie sich schon in jungen Jahren für ein Leben mit ihm entscheiden. Das ist viel leichter, als wenn ein Erwachsener zum Glauben kommen soll. Mit 5 Jahren ist der Charles zu seiner Familie zurückgekommen. Jetzt hat er schon 5 kleine Geschwister gehabt. Zusammen mit ihnen hat er eine fröhliche Kindheit erlebt. Auch sein Vater war Pfarrer und viel unterwegs in verschiedenen Gemeinden. Seine Mutter, die hat jeden Tag für ihr Kind gebetet. Und am Sonntagabend haben sie mit den ganzen Kinderschar eine Andacht gemacht. Am Sonntag hat auch niemand gekocht. Darum hat es nur Kalz zu essen gegeben. Und sogar das Ross, das am Sonntag hat müssen, mit dem Pfarrer zu den Kirchen bringen, wo weit weg war, das hat am Samstag oder am Montag frei bekommen. Sogar die Tiere haben einen Ruhetag gehabt beim Spurgeon. Mit 10 war der Charles gleichzeitig mit dem Missionar bei seinen Grosseltern zu Besuch gewesen. Er hat den Besucher auf seinen Spaziergang begleiten. Und bei dieser Gelegenheit hat der Missionar mit dem Charles über Jesus geredet. Und dass es gut wäre, sich schon als Kind sein Leben ganz dem Herrn Jesus zu vertrauen. Dann hat er auch noch gebetet für diesen Bub. Und vor der Abreise hat der Missionar etwas ganz Besonderes gesagt. Ich kann mir es nicht erklären, aber ich bin mir sicher, dass dieser Bub später vor Tausenden von Leuten das Evangelium predigen wird. In der Schule hat Charles immer zu den besten Schülern gehört. Und dort hat es eine komische Regel gehabt, dass nämlich der Klassenbeste in der vordersten Reihe sitzen darf. Und Charles ist mit einer Ausnahme immer in der vordersten Reihe gesessen. Der Ofen ist nämlich ganz hinten im Raum gesessen. Und plötzlich, in einem kalten Winter, hat der Charles immer schlechtere Noten geschrieben. Und er ist eine Reihe um die andere weiter hinten gerutscht. Irgendwann hat dann der Lehrer gemerkt, was der eigentliche Grund ist von Charles seinen schlechten Noten. Und hat sie zu ihm gewechselt. Und dann hat das Spurgeon auch wieder können Klassenbeste sein und immer noch neben dem Ofen sitzen. Mit 14 hat der Charles ans Gymnasium gewechselt. Und das hat so mal zu einer Kirche gehört. Und darum hat Religionsunterricht einen grossen Stellenwert gehabt. Einmal hat der Charles dann mit dem Priester über Taufe diskutiert und sich nachher dann alle Bibelstellen zu der Taufe rausgesucht. Und dabei hat er gemerkt, zuerst kommt der Glauben und die Umkehr zu Gott. Und erst dann kommt die Taufe durch Untertauchen ins Wasser. Mutig hat er die Erkenntnis von seinen Lehrern vertreten, die eigentlich eine andere Meinung hatten. Aber nachher haben ihn über Monate Zweifel gequält und er hat düstere Gedanken gehabt. Am Wintermorgen hat ein heftiger Sturm tobt und der Charles ist darum nicht mit seinem Vater den weiten Weg zu der Kirche gegangen. Er hat sich nicht so ganz gut gefühlt und hat aber doch in einen Gottesdienst wollen. Und darum hat er sich auf den Weg gemacht und ist in die Methodistengemeinde gegangen, die in der Nähe war. Der einfache Prediger, wo er das Gefühl hatte, das ist gar nicht so ein richtiger. Der einfache Prediger, der hat nur den Text gelesen aus Jesaja 45, Vers 22. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden. Alle ihr Enden von der Erde. In einfachen Worten hat der Redner erklärt, schauen ist nicht schwer, das kann jeder. Und es braucht auch nicht viel Anstrengung. Aber schau nicht auf dich selber, da wirst du keine Hilfe finden. Schau auf Jesus. Es ist Jesus, der sagt, schau auf mich. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Schau auf mich. Ich bin auferstanden und lebe. Schau auf mich. Ich will dich retten. Schau auf mich. Schau auf mich. Plötzlich hat der Redner den Finger mit dem Finger auf den Charles gezeigt und hat laut vor allen Zuhörern gerufen, junger Mann, du siehst so elend aus. Das Börtchen ist verschrocken und hat sich geduckt. Er war nicht gewohnt, dass man in der Kirche so direkt zu den Leuten geredet hat. Aber es war ein Volltreffer. Junger Mann, du wirst immer elend aussehen, wenn du nicht auf Jesus schaust. Befolge meine Worte, schau auf Jesus Christus und du wirst leben. Schau, schau, schau. Charles hat die Worte nicht mehr gehört. Er hat vor seinem inneren Auge die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste vor sich gesehen. Die Israeliten sind von Giftschlangen gebissen worden und gestorben. Der Mose hat auf Gottes Befehl eine Schlange aus Bronzen aufgemacht und aufgestellt. Wer auf die Schlange geschaut hat, ist gerettet worden und nicht gestorben. Der Charles hat erkannt, dass Jesus genau das für ihn hat wollen. Bis jetzt hat er gedacht, er müsse mindestens 50 Sachen tun, um Gott zu gefallen. Aber Jesus hat ja am Kreuz seine Sünden gesühnt. Und er musste auf den Jesus schauen, ihm vertrauen. Das ist alles, was Gott von ihm verlangt. In dem Moment hat der Charles gewusst, dass Gott ihm seine Schuld vergeben hat. Glaub an Jesus und du wirst gerettet werden. Er hat geglaubt und Gott hat ihm das ewige Leben geschenkt. All seine Zweifel und dunklen Gedanken sind auf einmal wie weggewischt gewesen. Der Charles konnte jubeln und singen. Als er nach Hause kam, haben ihn die Angehörigen gefragt, was ist mit dir passiert? Du hast dich so verändert.
Was ist passiert? Du hast dich so verändert. Das Leben von Charles hat gerade Auswirkungen gehabt zu Hause. Ich weiss nicht, ob du in deinem Leben so einen Tag kennst, wo du hast auf Jesus schauen konntest und er dir deine Schuld und deine Sünden vergeben hat. Vielleicht denkst du, wie der Charles, es braucht Leistung, es braucht gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ich gerettet werde. Aber nein, es ist eigentlich nur das Einfache, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Das ist eigentlich der einzige Schritt, den du machen musst. Wir werden nachher 3 Lieder miteinander singen. Und vielleicht möchtest du gerade auch in dieser Zeit einfach Gott Danke sagen. Danke für das, was er für dich in deinem Leben schon da hat. Dass er für dich den Weg ans Kreuz gegangen ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass du den Schritt noch nicht gemacht hast. Und dann ist vielleicht jetzt auch gerade Zeit, wo du kannst sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich ein Kind darf sein von dir. Die 3 Lieder, eins davon heisst Elohim, das zweite riesengroße Liebe. Es ist eigentlich wunderbar, was haben wir für eine riesengroße Liebe in Jesus, was er für uns da hat. Und das letzte Lied, das wir dann auch singen werden, heisst, oh Gott, deine Gnade. Deine Gnade ist so gut, es langt. Gottes Gnade langt auch heute noch. Für mich und auch für dich. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Wir werden das jetzt miteinander auch singen und im Herzen auch Gott Danke sagen. Danke, dass es langt, wenn ich kann sagen, danke Jesus, du hast mich an deiner Hand genommen. Du bist für mich ans Kreuz gegangen und bist für mich den Weg gegangen. Ein Zitat vom Spurgeon. Behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke. Behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube ihnen. Glaub an die Zusagen von Jesus Christus und mach von ihnen Gebrauch. Zusage: Behandle Gottes Zusagen nicht wie Museumsstücke, sondern glaube ihnen und mache von ihnen Gebrauch. Wir werden jetzt freudig in die 3 Lieder einstimmen. Und du kannst auch in deinen Liedern wirklich Gott Danke sagen oder kannst auch den ersten Schritt wagen und sagen, ich brauche auch Jesus. Schau auf Jesus.
Es ist 15, der Charles war 15, als er sich für das Leben von Jesus entschieden hat. Er wollte seine Umkehr durch die Taufe bestätigen lassen. Die Eltern, die waren nicht begeistert. Er wurde nämlich schon als Kind getauft worden. Aber weil Charles mit 15 bereits als Hilfslehrer in Ausbildung in einer anderen Stadt gelebt hat, hat er sich dort eine Baptistengemeinde gesucht, die Glaubenstaufe durchführt. Und kurz darauf hat er sich im Fluss taufen lassen. Er hat das Erlebnis später so beschrieben. Als ich an die Reihe gekommen bin, hat ein schneidender Wind geweht. Es war, als würden Himmel und Erde zuschauen. Und in diesem Augenblick war alles scheu von mir gewichen und ich habe nie mehr wieder Angst gehabt, in der Öffentlichkeit von Jesus zu erzählen. Im Flüssli lag, da sind tausend Befürchtungen versoffen. Und ich habe die Erfüllung von Gottes Verheißung erlebt. Wer die rechte Hand von Gott hält, der hat den Sieg. Der Charles war begeistert von seinem neuen Leben mit Jesus. Er hat gewusst, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Sie sind gefangen in Sucht und Zwang und in einem Leben ohne Hoffnung. Und darum hat er angefangen, Traktate zu verteilen und mit den Leuten über Gott zu reden. Wenn er mit dem Zug gefahren ist, hat er Traktate zum Fenster rausgerührt. Und in der freien Zeit hat er die Bibel gelesen und gebetet. Es hat ihm einfach Freude gemacht, für Jesus unterwegs zu sein. Sein Dienst für den Herrn war ihm ein Vergnügen. Er hat als Helfer in der Sonntagsschule angefangen. So hat er gelernt, von einer Gruppe reden. Und er hat Erfolg gehabt. Bald sind nicht nur die Kinder und die Jugendlichen in die Sonntagsschule gekommen, sondern auch die Erwachsenen, um zu hören, was der Spurgeon zu sagen hat. Er war noch nicht 16, als er am Sonntag aufgefordert wurde, ohne Vorbereitung die Predigt in einer Gemeinde zu halten. Von diesem Tag an hatte er jeden Sonntag eine Predigt in einem von diesen 13 kleinen Dörfern, wo er auch als Lehrer in Ausbildung tätig war. Manchmal hatte er auch die Woche durch noch Abendpredigten. Früh am Morgen ist er aufgestanden, hat die Bibel gelesen und gebetet, dann Unterricht in der Schule oder Selbststudium und Vorbereitung auf Predigten. Und am 5 Uhr des Abends, da ist er zum Reiseprediger geworden. Er hat sich bei jedem Wetter auf den Weg gemacht in die abgelegenen Dörfer und den Menschen das Evangelium zu predigen. Mit seiner Laterne in der Hand ist er manche Stunden zu seinem Einsatzort gelaufen, hat predigt und ist wieder heimgelaufen. Einmal, da ist ein grosser Gewittersturm über ihm losgegangen. Er hatte keine Angst gehabt, sondern hat sich gefreut an der Stimme von Gott, die er im Tunnel reingehört hat. Kurz, als er ins Dorf angekommen ist, war niemand da für den Gottesdienst. Die Leute haben alle gedacht, bei diesem Wetter kommt der Pfarrer ganz sicher nicht. Und dann ist der Charles halt von einem Haus zum anderen gegangen und hat die Leute persönlich zum Gottesdienst eingeladen. Und die Leute haben sich eingeladen und an diesem Abend hat er ganz besonders viele Zuhörer gehabt. Der Charles hat angefangen, seine eigenen Schriften zu verfassen, wo er das Evangelium erklärt hat. Er hat sie angefangen zu drucken und verteilen auf der Straße oder von Haus zu Haus. Und mit 17 ist er eingeladen worden, als fest angestellter Prediger in einer kleinen, verarmten Baptistengemeinde zu wirken. Das war keine leichte Aufgabe. Das abgelegene Dorf war nämlich eines der schlimmsten in ganz England. Der Alkoholismus hat die Menschen zerstört. Sie sind schon am helllichten Tag betrunken durch die Straße getorkelt und vor den Kneipen sind sie am Boden gelegen. Viele Familien haben zerstritten gelebt und ohne Hoffnung. Die Baptistengemeinde hat nicht viel Mitglieder gehabt und die waren so arm, dass sie im Spurgeon nur einen ganz kleinen Lohn haben können zahlen. Das Geld hat gerade knapp gelangt, dass er sich zwei Zimmer mieten konnte. Aber er war jung und unkompliziert und hat nicht viel fürs Leben gebraucht. Jeden Sonntag ist er von einer anderen Familie zum Essen eingeladen worden. Und die Menschen haben ihm gegeben, was sie gerade hatten. Selber gemachtes Brot, Fleisch von der Sau, die sie gerade geschlachtet haben, oder Gemüse aus dem eigenen Garten. Und dann hat das Börtchen manchmal auch Miete mit diesen geschenkten Lebensmitteln zahlen. Durch das hat er sich das Geld gespart und hat dafür Bücher können kaufen für sein Selbststudium. Seine erste Predigt, die war übrigens über Matthäus 1, 21b. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, Jesus wird Sünder retten und neues Leben ermöglichen. Er kann Menschen heil und rein machen. Und diese Botschaft, das war genau das Richtige für die Leute in diesem Dorf. Dorfbewohner, die haben ihren jungen Pfarrer geschätzt. Die alte Kapelle, die hat sich mehr und mehr gefüllt. Und schon nach einem halben Jahr sind mehrere hundert Leute aus der ganzen Umgebung zu den Gottesdiensten gekommen. Viele Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen und ihr Leben hat sich verändert. 4 Jahre später hat sich das Dorf so verändert. Z'Abig, wenn man aus den Häusern, hat man aus den Häusern raus Lobpreislieder gehört. Und die verwahrlosten Kneipen sind aus dem Dorf verschwunden gewesen. Die früher alkoholabhängig waren, die haben gearbeitet und können mit dem Lohn für ihre Familie sorgen. Das ganze Dorf ist sauberer, heller, fröhlicher und ganz einfach besser geworden. Das Evangelium hat die Bewohner in ihren Herzen verändert. Die veränderten Herzen, die haben wieder auf die Lebensweise der Menschen sich ausgewirkt und haben nach und nach das ganze Dorfleben geprägt. Kurz vor seinem 20. Geburtstag hat Charles einen Brief bekommen. Er ist drin gebeten worden, nach London zu der grössten Baptistengemeinde von England zu wechseln. Eigentlich hätte das Börschen lieber wollen, bei seiner geliebten Gemeinde auf dem Land bleiben. Aber für einen Sonntag würde er in London predigen. Am Morgen und am Abend. So hat er sich auf den Weg nach London gemacht. Seine Gastgeber haben ihm ein Hotel gezahlt, damit er ein paar Tage in London wohnen konnte. Der Charles ist in einfacher Landbekleidung gekommen. Seine Haare waren lang und nicht so gut frisiert. Beim Nacht im Hotel haben sich ein paar junge Londoner zu ihm gesetzt. Sie haben ihn ausgefragt und haben ihn ausgespottet, weil er so komisch ausgesehen hat. In dieser Nacht hat das Börtchen nicht schlafen. Am liebsten wäre er auf der Stelle umgekehrt. Er hat Angst gehabt, in dieser grossen, unbekannten Stadt. Dann ist der Sonntagmorgen gekommen und mit ihm der Gottesdienst in der New Park Street Chapel. Sie hat 1200 Sitzplätze gehabt und hat auf das Börtchen einen gewaltigen Eindruck gemacht. Aber im Inneren, da sind nur etwa 200 Gottesdienstbesucher gesessen, um den neuen, jungen Prediger zu hören. Die leeren Bänke, die waren nichts Aussergewöhnliches. Die meisten Kirchen haben unter Besuchermangel gelitten. Und wer am Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist, der wollte ausruhen und schlafen. In seinem Dorf war die Kapelle immer zum Bersten voll. Der Charles war sich nicht gewöhnt, von leeren Bänken zu predigen. Trotzdem hat er sein Bestes gegeben, hat einfach, klar und deutlich geredet. Und am Abend hat er nochmals predigen. Wie erstaunt war er, wo der Gottesdienstraum das mal voller Menschen war. Gottesdienstbesucher vom Morgen, die sind nämlich den ganzen Sonntag durch Leute einladen und haben sie gebeten, in den Abendgottesdienst zu kommen, damit der Raum dann auch voll würde. Sie haben nämlich Angst gehabt, dass wenn es anders sei, dass das Börtchen nie mehr würde zurückkommen. Und ihren Aufwand hat sich gelohnt. Kurze Zeit später ist der Charles Börtchen für immer nach London gereist. Er hat zwar das Gefühl gehabt, die Aufgabe sei viel zu gross für ihn. Und er hat grössten Respekt gehabt vor dieser neuen Herausforderung.
Eine spannende Geschichte. Ein junger Mann, der ganz, ganz einfach angefangen hat, Traktate zu verteilen. Ganz einfach. Er hat seinen Bekannten zuerst mal einfach Traktate weitergegeben. Er war auf der Straße, hat Traktate weitergegeben. Und das hat ihm eigentlich den Mut gegeben, weiterzumachen. Ist spannend. Im Zug hat er Traktat rausgeschossen, aus dem Fenster raus. Nicht im Wissen, ob er jetzt dort die Traktate an den richtigen Ort ankommt. Aber er war so begeistert von dem Herr, der ihm sein Leben neu bestimmt hat. Und er hat nichts anderes können machen, als immer kleine Schritte machen. Spannend, er hat dann auch gesehen, das ist ein Mann, der sich begeistern lässt für Jesus. Dann hat er beim Kidspoint Geschichten erzählen. Dann erst mal eine kleine Gruppe. Und die Leute haben natürlich sofort gesehen, oder? Da steckt noch viel mehr in diesem Mann drin. Und so hat Spurgeon gelernt, vor kleinen Gruppen zu reden. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ob ihr Mut habt, vor einer Gruppe Leute von Jesus zu erzählen. Aber der Spurgeon hat, durch das er immer kleine Schritte gemacht hat, den Mut bekommen. Ich erzähle von Jesus. Und so ist es ihm immer einfacher gekommen, vor Menschen zu reden. Wenn ihr am Schluss von in einer Kirche mit 1200 Leuten ist er am Schluss gestanden. Und er hat predigt. Er selber schreibt in seiner Autobiografie einen wunderschönen Satz. Ich, also der Charles Spurgeon, ich hätte nichts für Jesus getan, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich auch ein wenig fähig dafür wäre. Dann tat ich mehr und wieder etwas mehr. Und ich bin sicher, dass viele Diener Gottes zu größeren Diensten für den Herrn geführt würden, wenn sie in der richtigen Art und Weise angefangen hätten. Wer nicht mit dem ersten Schritt anfängt, also beim Charles ist das gewesen, mit der Weitergabe von der Traktat, wer nicht mit dem ersten Schritt anfängt, könnte es zum zweiten nicht mehr bringen. Gelingt doch der erste, werden wir ermutigt und mit Gottes Hilfe immer nützlicher. Ich möchte dir und aber auch mir Mut machen, so kleine Schritte zu machen, das Evangelium weiterzugeben. Es kann anfangen mit einem Traktat. Es kann sein, dass wir so ein Bändchen haben, mit diesen vier Symbolen drauf. Vielleicht werden wir darauf angesprochen. Dass wir dann mutig sind und die Menschenfurcht auch verlieren und von Jesus erzählen. Mach dich auf. Tu etwas für Jesus. Und zwar nicht einfach, weil du musst, sondern aus Dankbarkeit dafür, weil wir selber gerettet worden sind. Jetzt singen wir miteinander das Lied «Immer mehr».
Der Charles hat seinen Predigtdienst in der Street Chapel in London angefangen. Bald war auch diese Kirche jedes Mal überfüllt von Menschen, die am Spurgeon seiner Predigt zuhören wollten. Seine Stimme war einfach anders als die der damaligen Prediger. Und seine Botschaft war klar und verständlich. Der Charles war zwar erst 20 Jahre und ist trotzdem schon bald zu einer Attraktion geworden. Sein Name war im ganzen Land bekannt. Und wer London besucht hat, der hat nicht nur die üblichen Sehenswürdigkeiten besichtigen, sondern unbedingt auch eine Predigt vom Spurgeon hören. Er hat seine Predigten illustriert und mit grosser Vollmacht geredet. Menschen haben ihm gern 2 Stunden lang zugelassen und sind an seinen Lippen gehangen. Viele sind durch die einfache, klare Predigt zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben durch das eine grosse Veränderung in ihrem Leben erlebt und sich der Gemeinde angeschlossen. Schon nach ein paar Monaten ist die Gemeinde auf 2000 Mitglieder angewachsen. Der junge Pfarrer hatte Angst, er könnte stolz werden ab dem außergewöhnlichen Erfolg. Er hat viel gebetet und Gott darum gebeten, ihn vor Überheblichkeit zu bewahren. Bald hat sich aber auch Widerstand geregt. Die Zeitungen von London haben über den jungen, ungebildeten Pfarrer geschrieben, der sich wie ein Clown auf der Kanzel steht und seine Zuhörer mit einfachsten Geschichten fangen. Sie haben Karikaturen gezeichnet und haben nur einen beissenden Spott für ihn übrig gehabt. Aber das war die beste Reklame und hat noch mehr Leute in Gottesdienst gebracht. Bald hat das Spurgeon zum Predigen in die grössten Hallen von London müssen ausweichen. Manchmal hat der Music Hall das grösste öffentliche Gebäude in London mit bis zu 10'000 Sitzplätzen gemietet. Und das hat natürlich seinen Find nicht gefallen. Neid und Hass sind gewachsen und einmal ist sie in der Dunkelheit zu einem traurigen Zwischenfall gekommen. Die Hallen war zum Bersten voll gewesen. Und kaum hat das Spurgeon seine Predigt angefangen, hat es aus dem Saal getönt. Feuer! Feuer! Panik hat sich breit gemacht. Die Leute haben zum Ausdrang gedrängt. Und draussen sind Leute gestanden, die wollten einen Platz hinein ergattern. Und so ist natürlich ein Gedränge gekommen. Und in diesem Gedränge sind 7 Personen gestorben. Das Spurgeon hat von seiner Kanzel, vom Rednerpult, müssen zuschauen, wie das da das Knusch passiert ist. Und er hat noch die Leute anleiten und ist noch zum Rausgehen und ist noch selber zusammengebrochen. Es war eigentlich gar kein Feuer gewesen. Es hatten nur Panikmacher gehabt, die das Burton haben wollen, im Schaden. In London hat dann der Charles auch seine zukünftige Frau kennengelernt. Im Januar 1856 hat er Susie geheiratet und später ist er Vater geworden von Zwillingen Thomas und Charles. Die Familie war dem Vater ganz wichtig. Und wenn er sehr beschäftigt war, hat er doch jeden Mittwoch seinen Ruhetag gehalten und sich Zeit genommen für seine Frau und Kind. Das Spurgeon war im ganzen Land bekannt und als Redner an grosse Anlässe eingeladen worden. Einmal hat er in einer grossen Halle gepredigt. Es war tiefer Winter und es hat den ganzen Tag geschneit. Gegen Abend hat es angefangen zu regnen. Die Leute sind in die Hallen hineingeströmt und bald war sie überfüllt mit Zuhörern. Der Charles hat gepredigt und seinen Gottesdienst pünktlich beendet. Die Leute sind gegangen. Und kurz darauf oben haben sie ein ohrenbetäubendes Krachen gehört. Tadadam! Die Halle ist eingestürzt unter dieser schweren Schneelast. Ein paar Personen, die noch in der Nähe gestanden sind, sind von den umfliegenden Holzstücken getroffen worden, aber nur leicht verletzt. Gott hat sie vor einer furchtbaren Katastrophe bewahrt. Ja, auf seinen Evangelisationsreisen hat er von Tausenden von Menschen geredet. Zum Teil hat er 30'000 Zuhörer gehabt. Und er hat immer ohne Verstärker geredet. Er hat so eine außergewöhnlich klare Stimme gehabt, die noch selber im Flüstern noch so deutlich war, dass man sie im ganzen Raum konnte verstehen. Weil die Kapelle in der New Park Street aus allen Nähten geplatzt ist, haben das Spurgeon und seine Leute schon nach wenigen Jahren mit dem Bau eines grossen Gemeindezentrums in London angefangen. 1861 ist das Metropolitan Tabernacle eingeweiht worden. Es war das grösste Gottesdienstgebäude in England, mit 6'000 Sitzplätzen im Gottesdienstraum und zusätzlichen Stehplätzen, sodass bis zu 10'000 Menschen Platz gefunden haben. Im kleinen Saal haben 2'000 Kinder am Sonntag in der Sonntagsschule teilnehmen. Und während der Woche haben Vorträge stattgefunden und Bibelstunden mit bis zu 900 Erwachsenen. Im Obergeschoss sind Arbeitszimmer und Räume für Mitarbeiter gebaut worden. Dazu eine riesige Bibliothek und grosse Räume für den Spurgeon im Buch- und Schriftenverlag. Auch das Predigerseminar hat in diesen Räumen stattgefunden, bis auch hier dafür ein eigenes Gebäude erstellt haben. Im Gottesdienstraum hat es anders ausgesehen als in der damaligen Kirche. Es hat keine Kanzel gegeben, sondern eine Plattform mit Geländern. Der Spurgeon hat nämlich während seiner Predigt hin und her laufen und seine Worte mit Gesten unterstreichen. Aber das Gewänder, das hat er schützen, dass er nicht runtergeht von der Bühne. Und ein Orgel hat es auch nicht gegeben, weil der Spurgeon seine Gemeinde, die haben die Lieder ganz ohne Begleitung können singen. Aber etwas hat nicht fehlen. Eine Uhr. Eine ganz grosse Uhr. Das Spurgeon hat nämlich immer ganz fest auf Pünktlichkeit geschaut. Und auch wenn er lang gepredigt hat, dann sind seine Gottesdienste immer zur Zeit fertig und ganz gut durchgeplant. Wie in anderen Kirchen üblich, hat man für den Gottesdienst einen festen Sitzplatz mieten. Das ist, oder kaufen, das war da für alle so gewesen. Und auch diese Sitzplätze sind bald rar geworden. Und darum hat das Spurgeon seine Gemeindeglieder gebeten, doch bitte nur am Sonntagmorgen zum Gottesdienst zu kommen. Und einmal im Monat wenigstens sollen sie doch für die evangelistische Abendpredigt daheim bleiben und ihre bezahlten Plätze den Gästen überlassen. Jeden Sonntag sind ein paar Plätze frei geblieben, weil nicht alle zum Gottesdienst erschienen sind. Draussen vor der Tür haben sich lange Menschenschlangen gebildet, die auf dem freigebliebenen Platz gewartet haben. Und wenn dann 5 Minuten vor Programmbeginn die letzten Plätze noch freigegeben worden sind, dann ist es zum Gedränge gekommen. Jeder hat doch noch einen Platz ergattern. Und darum hat die Gemeinde müssen Ordnungshüter einsetzen, wo den Leuten Platz zugeteilt haben. Dann hat es auch noch die Möglichkeit gegeben, einen Stehplatz überzukommen. Und doch haben immer wieder ganz viele Leute draussen bleiben. Wo war denn das Geheimnis von seinen Predigten, dass so viele Menschen jede Woche sogar mehrere Predigten besucht haben? Er selber hat gefunden, wir müssen mehr beten. Das Geheimnis von allem unserem Erfolg im Predigtamt, das liegt im Beten. Und er hat auch gewusst, dass die Gemeindeältesten während der Predigt für ihn gebetet haben. Und wenn ihr aufhört zu beten, hat er gesagt, dann werde ich sofort aufhören reden. Einmal, da hat er einfach kein passendes Predigtthema gefunden. Es war schon spät, als Susi ins Arbeitszimmer gekommen ist. Er hat ihr seine Not geklagt und sie hat ihm geraten, leg dich doch schlafen, du bist heute müde. Besser, du stehst morgen früh auf und bereitest dich ausgeruht auf die Predigt vor. Der Charles war damit einverstanden. Er hat Susi gebeten, ihn früh am Morgen zu wecken. So sind sie ins Bett gegangen. Mitten in der Nacht ist Susi aufgeschreckt. Ihr Mann hat geträumt. Ja, er hat sogar geredet im Schlaf. Plötzlich hat sie gemerkt, dass er predigt. Sie ist ihren Notizblock geholt und hat seine Gedanken notiert. Es war wirklich eine Predigt. Kurz darauf hat er wieder ruhig weitergeschlafen. Auch Susi hat wieder weitergeschlafen und hat ihren Mann am Morgen länger schlafen lassen. Als er verwacht ist, ist er verschrocken. Susi hat er gerufen, du hast mich nicht geweckt. Wie kann ich denn jetzt noch meine Predigt vorbereiten? Die Zeit ist knapp. Susi hat ihm ihren Notizblock gegeben und gesagt, schau, da ist sie. Du hast die Nacht deine Sonntagspredigt geträumt. Und ich habe alles für dich aufgeschrieben. Du hast deine Vorbereitungen schon im Schlaf gemacht. Staunend und dankbar hat Spurgeon die Notizen gelesen. Ja, das war die Predigt für diesen Sonntag. Eine träumte Predigt. Wie lebendig, dass er predigt hat, das sehen wir am folgenden Beispiel. Ein Mann ist regelmässig zum Spurgeon in den Gottesdienst gegangen. Seine Frau hat ihn davon abhalten. Aber der Mann hat nicht auf sie gehört und weiterhin ganz begeistert von dem erzählt, was er im Tabernakel erlebt hat. Das hat die Frau neugierig gemacht. Und an einem Sonntag hat sie sich verkleidet, damit sie von ihrem Mann nicht erkannt worden ist und ist ein bisschen später zum Tabernakel gegangen. Sie ist tatsächlich reingelassen worden und genau wo sie auf den Emporen raufkommt, zeigt der Spurgeon mit dem Zeigefinger aufs Publikum oder genau auf sie und ruft: Komm rein, du Frau von Jerobeam. Warum hast du dich verkleidet? Gott kennt dich und er wird dich finden, auch wenn du dich versteckst. Er hat so lebendig über die Bibelstelle aus dem Alten Testament predigt, dass die Frau gemeint hat, dass Spurgeon rede über sie und ihren Mann hat sie verraten. Sie ist später wieder in Gottesdienst gegangen und dann auch zum Glauben gekommen. Prediger von Charles Spurgeon sind jede Woche während dem Gottesdienst von einem Stenograf aufgeschrieben worden, dann von ihm korrigiert, gedruckt und von seinem Schriftenverlag herausgegeben. Rund 150 Millionen Exemplare von seinen Predigten sind in 33 Sprachen übersetzt worden. Noch heute, ungefähr 150 Jahre später, findet man Predigten im Internet von ihm. Dass der Spurgeon das alles hat meistern musste, das ist ihm nur gelungen, weil er die Woche gut durchgeplant hat. Er hat streng auch einen Ruhetag pro Woche eingehalten. Man hat von ihm gesagt, dass er in seinen 58 Lebensjahren so viel gearbeitet hat, wie andere in 3 Leben nicht würden arbeiten. Der David Livingstone, der Missionar aus Afrika, hat ihn mal gefragt: Wie können Sie nur an einem Tag so viel erreichen? Sie vergessen, Mr. Livingstone, hat der Spurgeon Antwort gegeben. Es sind 2 am Arbeiten. Damit hat er gemeint, er und der Heilige Geist. So hat der Spurgeon sein fruchtbares Werk im Grossen und im Kleinen gemacht. Die Früchte haben aber auch ihren Preis gehabt. Er hat viel gekämpft. Seine Frau Susanna war nach der Geburt von ihren Zwillingen 12 Jahre lang krank und bettlägerig. Sie hat ihn vor allem im Literaturverkauf unterstützt und ihren Beitrag im Hintergrund geleistet. Auch ihn selber haben gesundheitliche Probleme geplagt, die mit dem Alter immer stärker geworden sind. Und wenn das Rheuma schmerzhaft geworden ist, dann hat er sich zur Erholung und Genesung nach Südfrankreich zurückgezogen. Im Alter von 58 Jahren war seine Kraft verbraucht. Am 31. Januar 1892 ist er während einem Aufenthalt in Südfrankreich im Frieden eingeschlafen. Vor seinem Ende hat er noch gesagt: Meine Arbeit ist zu Ende, aber der Herr hat alles wohl gemacht. Bei seiner Beerdigung, die in London stattgefunden hat, sind über 100'000 Menschen an der Strasse gestanden, um Spurgeon die letzte Ehre zu erweisen. Auf seiner Gedenktafel steht geschrieben, was im 2. Timotheus 4, Vers 7 steht: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten.
Wir werden zum Schluss noch einige Punkte anschauen, die für den Spurgeon ganz wichtig waren. Das Erste: Er hat am Gebet festgehalten. Ohne Gebet geht gar nichts. Das sehen wir jetzt im Moment auch in unserer Gemeinde. Das Gebet ist wichtig. Aber in dieser Situation, in der wir drin sind, das Gebet ist sehr wichtig. Ich werde einfach 3 Zitate vom Spurgeon vorlesen und die einfach so stehen lassen. Das erste Zitat: Das Gebet sollte der Schlüssel für den Tag und das Schloss für die Nacht sein. Das Gebet sollte der Schlüssel für den Tag und das Schloss für die Nacht sein. Das zweite Zitat: Das Gebet kann die Schätze Gottes aufschließen und die Pforten der Hölle zuschließen. Das Gebet kann die Schätze Gottes aufschließen und die Pforten zur Hölle zuschließen. Und das Letzte: Alle unsere Büchereien und Studierstuben sind leere Räume im Vergleich mit unserem Kämmerlein. Wir wachsen, wir gedeihen prächtig, wenn wir viel im Kämmerlein beten. Wir wachsen, wir gedeihen prächtig, wenn wir viel im Kämmerlein beten. Ohne Gebet geht gar nichts. Das Zweite, was für Spurgeon wichtig war, ist, das Wort Gottes ist wahr und das Wort Gottes hat Kraft. Auch hier ein Zitat. Ein einziger Tropfen der unverdünnten Tinktur des Wortes Gottes ist besser als ein See von Erklärungen und Predigten. Ein einziger Tropfen von der Reinheit vom Wort Gottes ist besser als ganz viele Erklärungen, die man lesen, oder ganz viele Predigten, die man hört. Das Wort Gottes ist echt und das Wort Gottes ist wahr. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für uns, dass wir noch viel mehr im Wort Gottes lesen und das Wort Gottes ernst nehmen und das auch in unserem Leben wirken lassen. Der dritte Punkt: Das Evangelium muss allen Menschen verkündet werden. Es ist spannend eigentlich, dass Spurgeon hat seine Zuhörer als Sünder angeschaut. Und zwar als Sünder, die gerettet werden müssen. Und das war eigentlich seine Motivation, dass er auch so deutlich und so klar predigt hat. Er hat die Liebe von Jesus predigt und ihnen den Weg aufgezeigt, dass sie durch Jesus Christus zu einem ewigen Leben kommen. Heute ist es nicht anders. Wir leben heute in einer Zeit, in der Menschen sie gehen verloren ohne Jesus Christus. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir auf unsere Mitmenschen zugehen und ihnen Jesus lieb machen. Ein vierter Punkt, den finde ich sehr eindrücklich beim Spurgeon. Er hat keine Zeit verschwendet. Das Zitat, das wir vorhin schon gesehen haben, ich wünschte, es könnte von uns gesagt werden, dass wir weder eine Stunde unserer Zeit noch eine Stunde der Zeit anderer Leute verschwendet haben. Ja, wie viel Zeit verschwenden wir eigentlich? Den lieben langen Tag. Und dann, wenn wir eigentlich Zeit haben, dann haben wir keine mehr, weil wir so viel Zeit verschwendet haben. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, auch für mich, auch für uns alle, dass wir Zeit nicht verschwenden, sondern dass wir Zeit investieren in unsere Mitmenschen. Und der letzte Punkt, gib nicht auf dem halben Weg auf. Charles Spurgeon hatte kein einfaches Leben gehabt. Aber was mich beeindruckt an seinem Leben ist, dass er sich Jesus ganz hingegeben hat und dass er zu 100% sich eingesetzt hat für Jesus. Das beeindruckt mich extrem am Spurgeon. Und er ist für mich jetzt auch so zu einem Vorbild geworden, zu einem Menschen, der mich auch herausfordert. Meine Mitmenschen um mich herum gehen ohne Jesus verloren. Und ich wünsche uns, dass wir auch das mitnehmen, dass wir auch unseren Mitmenschen um uns herum Jesus lieb machen. Der Vers, den er am Schluss noch geschrieben hat, auf seinem Stein, respektive der Paulus im 2. Timotheusbrief gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Es wäre doch schön, wenn auch wir am Schluss von unserem Leben mal könnten sagen, ich habe das Ziel erreicht. Ich habe das Ziel erreicht, ich bin bei Jesus. Ich habe am Glauben festgehalten. Das wünsche ich uns, das wünsche ich allen, dass sie auch das, diese Perspektive dürfen haben. Ich bin dran auf dem Weg zu Jesus. Ich will das Ziel erreichen, ich will am Glauben an Jesus Christus festhalten. Ich will noch beten.